Deutschlandfunk Kultur heute.
In Österreich wird sehr laut gegen den Lockdown protestiert, aber nicht nur. Was die Kultur zur aktuellen Situation sagt, darüber sprechen wir gleich mit dem Schriftsteller Doron Rabinowitsch. Zwei Tage vor dem drohenden Aus der Menschenrechtsorganisation Memorial schauen wir auch hier auf Proteste aus der Kultur. Wir sprechen außerdem über eine neue Akademie für Komponistinnen und Komponisten und wir erinnern an den amerikanischen Schriftsteller Noah Gordon. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. In Österreich steht seit gestern das öffentliche Leben in weiten Teilen wieder still, auch die Kultur, was stellenweise für großes Unverständnis sorgt. Wie sich die Akteure der österreichischen Kultur in die teilweise sehr lautstarken Proteste der Bevölkerung einreihen, darüber habe ich vor der Sendung mit dem vielfach ausgezeichneten Schriftsteller Doron Rabinowitsch gesprochen. Andernorts oder Die Außerirdischen sind zwei seiner Romane. Ich habe ihn gefragt, Sie haben das Libretto zu einer Oper geschrieben, die gerade uraufgeführt wurde. Alles kann passieren, lautet der Titel. Stattdessen passiert ja gerade gar nichts. Wie resigniert sind Sie?
Ich bin nicht resigniert, sondern eigentlich fühle ich mich bitter bestätigt. Dieses Alles kann passieren ist ja ein Zitat von Viktor Orban und die Politik und die Ergebnisse dieser Politik in der Pandemie sind eigentlich augenscheinlich. Was wir da sehen, ist auch das Ergebnis einer Politik, die versucht, die Bevölkerung zu spalten, die nur auf Popularität schaut und die sich gemein macht mit einer Politik des Ressentiments auch. Es ist ja so, dass in Österreich, und das unterscheidet Österreich von anderen Ländern, gibt es eine Partei, die FPÖ, die offen gegen Corona-Maßnahmen und gegen die Impfung mobilisiert.
Ja, ich würde sagen, das ist in Deutschland schon ähnlich mit der AfD.
Das ist ähnlich mit der AfD, aber die FPÖ ist eine Kraft, die viel etablierter ist. Und die Türkisen, also die neue ÖVP, hat mit dieser Partei erst vor 2 Jahren eine Koalition geschlossen. Ein Teil unseres Problems ist tatsächlich, dass unser Altkanzler, also der Ex-Kanzler
Sebastian Kurz,
im Laufe dieser Pandemie mit sehr unterschiedlichen Botschaften immer hervorgetreten ist.
Lassen Sie mich da, Herr Rabinowitsch, einmal einhaken, weil das ist ja doch ein interessanter Punkt. Denn ich würde ganz gerne kurz daran erinnern, dass, und das bestätigt das, was Sie sagen, Sebastian Kurz noch vor wenigen Monaten gesagt hat, die Pandemie sei für Geimpfte vorbei. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation in Österreich. Was würden Sie sagen, wie groß ist denn der Kontrast zwischen Politik und Realität?
Naja, könnte kaum größer sein. Diese Politik hatte ja zweierlei Seiten. Einerseits wurde uns gesagt von Sebastian Kurz, dass die Pandemie vorbei sei für die Geimpften. Ja, der Finanzminister meinte sogar, die Pandemie sei überhaupt vorbei. Andererseits wurde aber immer wieder auch gesagt, es werde jeder einen Toten kennen und es werde ganz schrecklich. Es ging also immer wieder um Verkündungen, quasi eines Erlösers.
Diese Figur des Erlösers ist das eine, das andere ist, und ich glaube, man darf da vielleicht schon sagen, dass das durchaus auch eine Komponente hat, die ein bisschen befremdlich ist, dass es jetzt eine Impflotterie gibt, die der ORF ins Leben gerufen hat. Wer impft, gewinnt, heißt die. Da kann man Elektroautos oder Einfamilienhäuser gewinnen. Ist das ein verzweifelter Hilferuf sozusagen an die Leute, lasst euch jetzt endlich impfen, oder ist das was speziell Österreichisches?
Naja, es sind momentan jetzt schon verzweifelte Versuche. Ich weiß gar nicht, wie man sie bewerten muss, denn es kommt darauf an, ob sie Erfolg haben werden oder nicht. Aber sie sind Ergebnis dessen, dass man eine Impfkampagne nur so lange gemacht hat, solange es kaum genug Impfstoff gab. Und als es dann mehr als genug Impfstoff gegeben hätte, gab es keine Impfkampagne mehr. Das ist wirklich einerseits ein neoliberales Konzept. Das erinnert mich ein bisschen an die Art und Weise, wie man Affen fängt, dass man denen eine Nuss in Astloch steckt und wenn der Affe kommt und die Faust ballt, dann lässt er nicht los, bis der Jäger ihn hat. Und auf der anderen Seite eine Politik, die behauptet, wir haben uns nicht um die Schwächsten zu kümmern, denn das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Und wer ein gutes Immunsystem hat, der wird schon durchkommen. Und das ist dann die Position der Rechtsextremen rund um die Freiheitlichen und Kicke und bis hin zu den Identitären. Hm.
Sie haben eben ja schon die gespaltene Gesellschaft angesprochen, Herr Rabinowitsch. Jetzt haben Sie vor wenigen Tagen auf einer Literaturveranstaltung einen doch bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich wir müssen auf dem Wir beharren, aber auch auf unserem Recht, Ich sagen zu können. Ich würde Sie gerne fragen, was Sie mit dem Satz meinen, auch in Bezug auf eine offensichtlich gespaltene Gesellschaft.
Also was ich meinte war, dass beides notwendig ist. Notwendig ist sowohl, dass wir den Einzelnen im Blick behalten, dass der Einzelne auch ein Recht hat auf seine Souveränität, aber gleichzeitig es auch gemeinsame Interessen gibt. Und dass es sowohl Solidarität braucht, als auch, und das ist wiederum was anderes, Empathie.
Wie sehen Sie das? Kann die Kultur überhaupt dieser Situation etwas entgegensetzen?
Zunächst einmal kann die Kultur beschreiben und darstellen, wie die Situation ist. Das ist schon sehr viel. Aber abgesehen davon, ja, kann sie sowohl, und das ist ja das Interessante an ihr, kann sie sowohl ein Wir als auch ein Ich artikulieren. Kultur ist ja zunächst einmal auch die Möglichkeit, dass das Individuum zu Wort kommt, dabei aber auch darauf hinweist, dass es so etwas wie Empathie gibt, dass man mitfühlen kann, dass man nicht allein ist, dass wir in dieser Situation nicht allein sind. Und das ist meiner Meinung nach schon sehr viel.
Der Schriftsteller Doron Rabinowitsch über die Corona-Politik in Österreich und Reaktionen aus der Kultur. Versöhnungsarbeit, das sei im Kern das, was Memorial leiste, sagte gestern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Memorial ist eine Menschenrechtsorganisation, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die Verbrechen der Stalin-Ära aufzuarbeiten und der Opfer der Diktatur zu gedenken. Russische Behörden greifen Memorial schon seit Jahren an. Die Organisation wurde als sogenannter ausländischer Agent eingestuft. Nun droht das endgültige Aus, denn das oberste Gericht wird am Donnerstag über einen Liquidierungsantrag entscheiden. Die Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, Mitgründerin von Memorial, forderte heute Morgen im Deutschlandfunk dringend Unterstützung aus dem Ausland ein. Gedenkstätten in Deutschland, Museen oder das Fritz-Bauer-Institut haben sich heute solidarisch mit Memorial erklärt. Auch Klaus Steck, ehemaliger Präsident der Akademie der Künste, Plakatkünstler und Grafiker, der einen Protestbrief verfasst hat. Ich habe ihn gefragt, was befürchten Sie konkret, wenn Memorial aufgelöst werden sollte?
Naja, dass ein Stück Historie verboten werden soll. Wobei es ist schon absurd. Geschichte kann man nicht verbieten. Das Verdienstvolle von Memorial war ja, dass sie den Leuten eine Stimme gegeben haben, die in der Regel keine Stimme haben und offenbar auch wieder keine Stimme bekommen sollen. Denn die Aufarbeitung, das ist ja eine Arbeit von Archiven. Da noch nicht alles abgeschlossen ist, bleibt viel Arbeit übrig und das soll offenbar verboten werden.
Was würde das denn eigentlich für die deutsch-russische Zusammenarbeit in Sachen Erinnerungskultur bedeuten?
Naja, es wäre ein herber Schlag und nicht umsonst hat ja Bundespräsident Steinmeier sich zu Wort gemeldet. Das macht er nicht ohne Grund und nicht so mal in den Wind geredet, sondern das ist eine ernste Bedrohung auch unserer Beziehung, der deutsch-russischen Beziehung. Wir haben mit der Akademie seinerzeit mehrfach eingeladen Sergei Kowaljow, das war einer der Sprecher von Memorial, der uns sehr lebendig geschildert hat, wie bedeutend diese Aufarbeitung auch für das russische Volk ganz einfach ist. Denn einfach einen Deckel drauf zu machen, das wissen wir als Deutsche ziemlich genau, das bringt nichts, sondern der Deckel hebt sich immer wieder neu. Und deshalb ist es unbegreiflich, warum die russische Administration und die Gerichte jetzt Memorial verbieten wollen.
Welche Geschichtspolitik steht denn dahinter?
Ja, das müssen Sie einen Historiker fragen. Für mich ist es unbegreiflich, dass man zu diesem Schritt greift, weil, noch einmal, die Geschichte kann man nicht verbieten, sondern die wird immer wieder aufbrechen, solange die Leute auch leben und ihre Angehörigen, die weiterleben, wird sich diese Geschichte dann eben in den Geschichten der Menschen weiter vermitteln. Das kann man nicht verbieten, niemals.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Memorial mit der Arbeit, die es als Organisation geleistet hat, auch dazu beitragen kann, die russisch-deutschen Beziehungen doch in einer, sagen wir mal, gewissen Nähe zu halten? Politisch ist das ja schwierig, aber wenn man sich gemeinsam der Erinnerungskultur widmet, könnte man da auf dieser Ebene noch zusammenkommen?
Memorial war ein großartiger Vermittler. Ich glaube, das Wort ist hier angebracht. Auch im Verständnis der Geschichte unserer beiden Länder. Es hat ja nicht nur die Stalinzeit aufgearbeitet, sondern auch die Verbrechen der Hitlerjahre wurden von Memorial mit bearbeitet. Deshalb ist es eines der großen Bindeglieder immer gewesen, historisch und vor allen Dingen auch für künftige Generationen.
Jetzt ist nicht anzunehmen, dass die obersten russischen Behörden sehr interessiert in Richtung Deutschland gucken und diese Protestbriefe und Unterzeichnungen wahrnehmen. Was glauben Sie, wird das einfach verpuffen?
Ach, wissen Sie, es gibt Dinge, die ruhen zwar eine Weile, aber sie brechen immer wieder auf. Deshalb ist es so töricht, um das schlichteste Wort für diesen Vorgang zu benutzen, da einfach einen Deckel drauf machen zu wollen, auf die Geschichte. Das geht nie gut. Und es wird immer wieder an einer Stelle aufbrechen, wo diejenigen, die es sich gerade nicht gewünscht haben, neu zur Diskussion sich stellen. Das ist der Irrtum, der dem Ganzen, glaube ich, zugrunde liegt.
Der Künstler Klaus Steck, ehemaliger Präsident der Akademie der Künste, über die drohende Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial. Am Donnerstag wird über den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft in Russland entschieden. 6 Millionen Mal hat sich alleine die deutsche Übersetzung des Romans Der Medikus verkauft. Das Buch wurde in 42 Ländern veröffentlicht. Sein Verfasser, der Wissenschaftsjournalist Noah Gordon, wurde vor allem für dieses Buch berühmt, das man durchaus auch als Infragestellung der westlichen Wissenschaftshoheit lesen kann. Gestern ist Noah Gordon wenige Tage nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Julia Kastein erinnert an ihn.
Noah Gordon.
Ja.
Applaus für Noah Gordon bei der Premiere der Verfilmung seines Weltbestsellers Der Medikus 2013 in Berlin. Die Abenteuer des mittelalterlichen Baders Robert Cole aus London, der bei muslimischen Gelehrten in Persien Medizin studiert, wurde in 38 Ländern verlegt und verkaufte sich allein in Deutschland über 8 Millionen Mal. Auch in Spanien ist Gordon ein Star. Ganz anders in seiner Heimat, den USA. Dort fand Der Medikus nur rund 10.000 Leser. Noah Gordon stört es nicht. Wenn er eine Dosis Bewunderung brauche, reise er eben nach Europa, erklärte der damals 88-Jährige in einem seltenen Interview mit dem Boston Globe 2015. So könne er zu Hause ein normales Leben führen und manchmal doch die Aufregung des Ruhms genießen. Gordon, Kind jüdischer Emigranten aus Osteuropa, wuchs in einem Vorort von Boston auf. Seine Kindheit verbrachte er vor allem in der örtlichen Bücherei, erzählte er dem E-Buch-Verlag Open Road Media.
When I was growing up, our little neighborhood branch library opened the whole world to me.
Die ganze Welt habe sich durch Bücher für ihn geöffnet und er konnte sich nichts Edleres vorstellen, als Schriftsteller zu werden. Aber der Weg zum Bestseller-Autoren war lang und gewunden. Gordons Vater war Pfandleiher und seine Mutter hatte andere Pläne für ihren Zweitgeborenen.
My mother really dreamed of having my son the doctor.
Meine Mutter träumte von mein Sohn der Arzt. Also schrieb ich mich erst für Medizin ein und dann heimlich für Journalismus.
Registered as a journalism major.
Gordon arbeitete als Wissenschaftsreporter und schrieb in 39 Jahren seinen ersten Roman. Der Rabbi wurde 1965 ein Riesenerfolg für den Debütautoren, auch finanziell. Gordon, inzwischen Familienvater, konnte sich ganz aufs Schreiben verlegen. Doch die beiden nächsten Bücher floppten. Erst 23 Jahre später kam der Durchbruch mit dem Medicus. Und auch das eher per Zufall. In den USA verkaufte sich das Werk nur schleppend, auch weil der Verlag wenig Werbung machte. Doch dann wurde der deutsche Verleger Carl Blessing aufmerksam und lud die Gordons nach New York ein, schleppte sie zum Dinner und ins Theater und sicherte sich die deutschen Rechte. Zu Hause druckte Blessing 1000 Exemplare und verteilte sie gratis an Buchhändler, so erzählte es Gordon später. Der Marketingtrick zahlte sich aus, genau wie Gordons minutiöse Recherche. Ein ganzes Jahr hatte er an einer Privatuni über alten Karten und Büchern gebrütet, dann zwei weitere Jahre geschrieben.
I love historical fiction because history is absolutely magnificent.
Ich liebe historische Romane. Geschichte ist einfach großartig und besonders medizinische Romane, weil es um Leben und Tod geht, das ultimative Drama. Und das ist immer spannend für die Leute, weil wir alle irgendwann sterben.
People ask the question always of an old man, would you do something over again?
Alte Menschen würden immer gefragt, ob sie im Nachhinein etwas anders machen würden. Seine Antwort ohne Zögern: Noah Gordon würde wieder den gleichen Weg nehmen.
Julia Kastein erinnerte an Noah Gordon, Autor von Der Medicus, der gestern im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Komponieren heißt von der Geschichte gestellte Fragen beantworten. Das schrieb der Komponist Hans Zender, der als Musikintellektueller galt und der als jemand, der 1936 geboren wurde, diese Fragen auch hatte. Nach dem Krieg gehörte er zu denen, die mit der neuen Musik eine klare Abgrenzung von alten Traditionen verfolgten, einerseits. Andererseits hat er vielfach klassische Komponisten bearbeitet und er war gleichermaßen Komponist und Dirigent. Vor zwei Jahren ist Hans Zender gestorben. Eine Akademie, die er noch mitentworfen hat, soll nun seine musiktheoretischen und praktischen Ideen weiterverfolgen. Zum ersten Mal hat sie nun stattgefunden in seinem Heimatort Meersburg am Bodensee. Hier ein kleiner Eindruck. Tirza Gloger haben wir hier gehört. Jörn Florian Fuchs hat die Zender-Akademie für uns verfolgt. Was ist das denn für eine Akademie? An wen richtet sie sich und welche Idee soll da verfolgt werden, Herr Fuchs?
Also im Zentrum steht das Ensemble Modern, die Ensemble Modern Akademie, genauer gesagt, aus Frankfurt am Main, die ja schon seit Jahren, seit 2003, für den Nachwuchs da sein wollen und auch sorgen. Und es gibt jetzt den Komponisten Nikolaus Brass und die Sängerin und Performerin Salome Kammer, die jetzt bei dieser ersten Akademie federführend waren. Es gab eine Ausschreibung. Es gab jetzt aus 60 Bewerbungen aus 18 Nationen, wurden also 17 Musikerinnen und Musiker ausgewählt, die zunächst in Meersburg waren und eine Woche dort Stücke einstudiert haben, teilweise Uraufführungen, teilweise eben auch Werke von Hans Zender. Und das Ganze fand gestern dann nochmal in anderem Rahmen statt an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Ganz besonders eben für diese ja multikulturellen Figuren, Damen und Herren, sehr jung meistens, die da hierher kommen, natürlich in dieser Corona-Zeit, dass das jetzt möglich war. Vielleicht kann man sagen, gerade noch möglich war.
Vielleicht können Sie noch mal schildern, wie genau diese Akademie denn ablief.
Also eine sehr enge Probenarbeit. Das ist vor allen Dingen natürlich interessant, was Salome Kammer betrifft. Das ist die Doyenne ja wirklich der neuen Musik, gerade was eben so den Grenzbereich zwischen Sprache und Musik betrifft. Und was wir gerade gehört haben, ganz kurz zum Einstieg, war ein Auszug aus dem Cabaret Voltaire von Hans Zender. Und das ist ein Stück, das er Salome Kammer gewidmet hat. Und das versucht die, eigentlich ist es ja schon eine Sprachmusik von Hugo Ball, eben nochmal zu verkomponieren. Und das sind extreme Techniken, die man dann als Sängerin braucht. Und das kann man nicht mal eben so erlernen, sondern da braucht man eigentlich jemand, der oder in dem Fall die, was Salome Kammer betrifft, das von der Pike auf nicht nur gelernt hat, sondern bis heute gleichsam durchlebt. Also man gibt die Musik, die neue Musik in den verschiedenen Techniken hier weiter durch die absoluten Experten und auch durch eine sehr intensive und kompakte Probenarbeit. Das merkte man bei den Musikern auf der Bühne auch, wie gut die technisch sind und wie genau geprobt wurde, auch unter anderem bei einem Stück von Nikolaus Brass, ein sehr interessantes. Das ist ein sehr hartes, dichtes Stück. Also da merkte man die Emphase eigentlich und das auf der Sesselkante sitzen bei allen.
Es wurde nicht nur gelernt, sondern es gab auch zwei Uraufführungen. Wie waren die?
Sehr interessant, ein Werk etwa von der in Shanghai geborenen Min Tsuo Lu mit dem Titel Solitario. Hier ist ein kleiner Höreindruck. Man merkt da vielleicht ein bisschen aus diesem kleinen Tonbeispiel jetzt den Einfluss auch vielleicht durchaus der zweiten Wiener Schule, die aber dann von der Komponistin weitergeführt wird, die auch eine gewisse Härte und extreme Dichtheit im Verlaufe dieses Stücks bekommt. Dann eine andere Uraufführung von Filippo Lepre gab es noch, der gerade in Mailand studiert, der ein Hölderlin-Gedicht der Winter vertont hat, wo man dann auch im Flügel etwa gespielt hat, also mit präparierten Saiten wurde da gearbeitet, um diese inzwischen ja einschlägige Technik der neuen Musik auch noch zu präsentieren. Ein rundum gelungenes Spektrum, fand ich. Felix Schauren hat das Ganze geleitet und es gab auch eine schöne Konzertdramaturgie. Es fing nämlich an mit Auszügen aus dem Piero Lunaire und es endete eben mit Zender und dazwischen diese Uraufführung. Also das hat ein, ja fast schon eigentlich so etwas wie einen szenischen Bogen. Man kann eben nur hoffen, dass das in den nächsten Jahren so erfolgreich und so wirklich weitergeht.
Jörn Florian Fuchs über die erste Zender-Akademie in Meersburg, die das Schaffen des Komponisten Hans Zender an jüngere Generationen weitergeben will. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es jetzt um 2G und die Kultur.
Die zentrale Interessengemeinschaft der Kinobetreiber in Deutschland, HDF Kino, hat in der Corona-Krise vor einem Kultur-Lockdown durch die Hintertür gewarnt. Ausgelöst würde er, wie gerade in Berlin oder Bayern, durch eine 2G-Plus-Regel, also mit zusätzlichem tagesaktuellem Corona-Test, der für einen Kinobesuch ein großes Hemmnis sei. Die Kinobetreiber plädieren für 2G ohne Plus. Sie verweisen auch auf die aktuelle Auswertung der Luca-App-Warnungen. Da wurden nach engeren Kontakten ganz überwiegend Club- und Barbesucher alarmiert, kaum aber Kino-, Museums- und Theatergänger. Anders als in Sachsen bleiben in Sachsen-Anhalt und Thüringen Kinos geöffnet mit 2G, was in Thüringen nach der Zustimmung durch den Landtag ab morgen auch bei anderen Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen gelten soll. Für Orchester- und Chorproben kommt auch in Thüringen dann die 2G-Plus-Regel. Das heißt, alle Musiker müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Allerdings beklagte da heute der Bundesmusikverband, dass bundesweit viele Gesundheitsämter die benötigte Genehmigung für Schnelltests vor der Probe nicht erteilen würden. Die aber sei für das flächendeckende Antigen-Schnelltestkonzept für Musikensembles notwendig, das der Bundesmusikverband erarbeitet hat. Für das Testen kurz vorm gemeinsamen Musizieren haben sich schon 210.000 Musiker in 4.000 Ensembles angemeldet, die alle nicht erneut in einen Proben-Lockdown gehen wollen. Schon im Alter von 10 Jahren hat er das erste Mal auf der Theaterbühne gestanden. Mit 14 war er beim Film als einer der Jungen, die im Bernhard-Wicki-Antikriegsfilm Die Brücke auftraten, um sie zu verteidigen. Volker Lechtenbrink, Schauspieler, Sänger, Songwriter und nicht zuletzt berühmte Synchronstimme. Wie seine Bühne, das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater, mitteilte, ist Lechtenbrink gestern mit 77 gestorben. Sein Song »Ich mag das Schöne dieser Welt« ist bis heute ein Klassiker. In seinem Schauspielerleben kam er auf mehr als 100 Filme und Fernsehserien, in denen er mitwirkte, von Derrick über Rosamunde Pilcher bis Die Kinder der Flucht. Am allerliebsten aber spielte er Theater. Hier nochmal seine Stimme. Von vor 6 Jahren im Deutschlandradio.
Ich drehe auch gerne ab und zu. Das ist Erholung, auch wenn es ein schwieriger Stoff ist, ist eine andere Art dann. Aber Theater bietet halt auch Rollen, ja, die sind einfach spielenswert. König Lear, Hauptmann von Köpenick, des Teufels General, Romeo und alles. Ich habe ja alles gespielt. Prinz von Homburg und so. Und das war immer wieder ein Erlebnis.
Volker Lechtenbrink. Auch die französische Schauspielerin Marie Versigny ist tot. Vor fast 60 Jahren verzauberte sie in der Karl-May-Verfilmung Winnetou Teil 1 als dessen kleine Schwester Nchochi. Das war 1963 und es blieb nach ihren Angaben die schönste Rolle ihres Lebens. Versigny wurde 81 Jahre alt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Memorial und die Impfpflicht, das sind zwei der Themen, um die es in den Informationen am Abend mit Dirk Oliver Heckmann geht. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.